Die Gläubigen sehen sie als Erdengestalt, eine Halbgöttin mit Fruchtbarkeitsfunktionen und einer Art von Antimentat. Dies verdankt sie zweifellos dem starken menschlichen Verlangen nach dem Mysteriösen. So gilt sie als der lebendige Beweis, dass das Analytische Grenzen hat. Sie verkörpert das Spannungsprinzip. Sie ist die Jungfrau-Hure, witzig und vulgär, lieblich und grausam. In ihren Launen destruktiv und unberechenbar wie ein Coriolis-Sturm. Prinzessin Irulan über Aaliyah Atreides.
Aaliyah stand wie eine schwarz gekleidete Wächtergestalt auf der Südplattform ihres Tempels im äußeren Ring der Zitadelle von Arrakeen. Sie hasste diesen Teil ihres Lebens, sah aber keine Möglichkeit, dem Tempeldienst zu entgehen, ohne folgenschweres Unheil auf sich und ihren Bruder herabzubeschwören. Die Pilger wurden mit jedem Tag zahlreicher. Sie drängten sich unten auf dem Vorplatz, und durch die Massen der Andächtigen bewegten sich Devotionalienhändler, Wahrsager und Zauberer. Rote und grüne Päckchen mit Tarotkarten nahmen in den Bauchläden der ambulanten Händler einen hervorragenden Platz ein, wie Aaliyah sah. Sie wunderte sich darüber. Wer überschwemmte den Markt von Arrakeen mit diesen Kartenspielen? Und warum war das Tarock in dieser Zeit und an diesem Ort plötzlich so in Mode gekommen? Hatte es den Zweck, die Zeit zu trüben? Melange-Süchtigkeit brachte immer eine gewisse Sensibilität für seherische Phänomene. Die Bewohner von Arrakis waren als abergläubisch bekannt, und so mochte es kein Zufall sein, dass so viele von ihnen hier und jetzt in Vorbedeutungen, Omen und wundertätigen Dingen handelten. Aber sie beschloss, bei nächster Gelegenheit eine Antwort auf diese Erscheinung zu suchen. Es wehte ein leichter Südost, abgeschwächt von der Gebirgsbarriere des Schildwalds, der den Südhorizont nahe heranrückte. Die Gipfel leuchteten gelb und grau durch einen dünnen Dunstschleier, den die Spätnachmittagssonne in rosa und purpurnen Tönen färbte. Der Wind fuhr ihr heiß ins Gesicht, heiß und staubig, voll von den Gerüchen der Wüste. Allmählich begannen die Pilger, sich aus dem Tempel zu verlaufen. Einzeln und in Gruppen gingen sie die breiten, grünen Stufen hinab und wanderten langsam über den Vorplatz davon. Einige blieben bei den Ständen der fliegenden Händler stehen und betrachteten die Amulette, Andenken, Räucherkerzen. Aber die Verkäufer räumten ihre Stände bereits ab. Pilger, Bettler, Händler, Wahrsager, Stadtbewohner und Nomaden. Sie alle wanderten mehr oder weniger vereinzelt zum großen Tor der Zitadelle hinaus und verloren sich in der Palmenallee, die ins Herz der Stadt führte. Aaliyahs Augen suchten die Fremen heraus, die Wüstenbewohner, leicht erkennbar am starren Ausdruck abergläubischer Ehrfurcht in ihren Gesichtern und der halbwilden Art, wie sie auf körperliche Distanz zu den anderen achteten. Diese Leute waren Aaliyahs Stärke und ihre Gefahr. Gewiss, viele waren in den bewässerten Gebieten sesshaft geworden und führten dort das Leben von Bauern, aber noch immer gab es Stämme, die den zurückweichenden Wüsten treu blieben. Und noch immer fingen diese hartnäckigen Nomaden Riesenwürmer für den Transport, für sportliche Wettkämpfe und für ihre Opferriten. Sie verabscheuten die Pilger von fremden Welten, verachteten den Zynismus, den sie in den Devotionalienhändlern sahen, schätzten die Stadtbewohner gering und betrachteten ihre sesshaft gewordenen Brüder mit neidischem Misstrauen. Als es auf dem Vorplatz leer geworden war, verließ Aaliyah die Plattform und durchquerte den Tempel zu der Wendeltreppe, die in ihre Privatgemächer hinaufführte. In ihrem Reich aus tiefen Teppichen, Wandbehängen und Polstermöbeln angelangt, entließ sie die amazonenhaften Frauen, die Stilgar zu ihrem persönlichen Schutz abgestellt hatte und die sie selbst als lästige Bewacherinnen empfand. Nachdem sie widerwillig gegangen waren, warf Aaliyah ihre Kleider ab und zog sich in ihr Bad zurück. Er war nah, sie wusste es. Diese Schattengestalt eines Mannes, die sie in ihrer Zukunft wahrnehmen, aber nicht sehen konnte. Es ärgerte sie, dass keine seherische Kraft imstande war, dieser Gestalt Fleisch und ein Gesicht zu geben. Seine Umrisse tauchten nur in unerwarteten Augenblicken auf, und es war, als stünde er knapp jenseits eines nicht fixierbaren Horizonts. Sie bildete sich ein, dass sie ihn klar sehen könnte, wenn sie ihr Talent zu einer ungewöhnlichen Leistung anspornte. Aber sie wusste nicht, wie das zu bewerkstelligen wäre. Er war da. Ein ständiger Angriff auf ihr Bewusstsein. Wild, gefährlich, bedrängend. Feuchtwarme Luft umgab sie im Bad. Das warme Wasser in der versenkten Badewanne netzte streichelnd ihre Haut, als sie hineinglitt. Grüne Kacheln mit den Gestalten roter Fische in einer abenteuerlichen unterseeischen Welt bedeckten Wände und Boden des Badezimmers. Und in der Wanne war eine Wassermenge, dass jeder alte Wüstenbewohner entrüstet gewesen wäre, wenn er gesehen hätte, dass sie nur zum Waschen menschlichen Fleisches verwendet wurde. Er war nahe. Es war Lust in Spannung mit Keuschheit. Ihr Fleisch begehrte einen Partner. Sie wusste es. Sexualität war ihr kein Geheimnis. Die Erfahrungen ihrer Mutter und all der anderen Bene Gesserit waren in ihr und konnten jedes Detail liefern, das ihre Neugier benötigte. Dieses Gefühl von Nähe konnte nichts anderes sein, als derselbe Instinkt, der nächtens die Katzen durch die dunklen Straßen der Stadt trieb. Sie überwand ihre Lethargie im warmen Wasser, stieg tropfend aus dem Bad und ging in den Gymnastikraum, um ihre lästigen Empfindungen abzureagieren. Dieser Raum, eine von oben erhellte kleine Halle, enthielt alle Geräte, die eine Bene Gesserit zur Erhaltung optimaler geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit benötigte. Es gab mnemotechnische Verstärker, Apparate zur Sensibilisierung des Tast- und des Geruchssinns, ein Prüfstand zur Entdeckung und Bekämpfung erkennbarer Gewohnheiten, einen Blinksynchronisator zum Koordinationstraining und anderes mehr. An eine Wand hatte sie in 10 Zentimeter hohen Buchstaben die Schlüsselmahnung der Bene Gesserit geschrieben.